Hallo und herzlich willkommen. Bevor es gleich mit der neuen Podcast-Folge losgeht, möchten wir euch kurz einstimmen für einen ganz besonderen Anlass. In diesem Jahr feiern wir am 10. April den 270. Geburtstag von Samuel Heinemann, dem Begründer der Homöopathie. Er war ein echter Pionier, ein feiner Beobachter und jemand, der den Mut hatte, Medizin ganz neu zu denken. Auch wenn wir diese Folge schon aufgenommen hatten, bevor uns dieses Jubiläum bewusst wurde, möchten wir sie nun zum Anlass nehmen, um Hahnemanns Vermächtnis noch einmal in den Mittelpunkt zu rücken. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge.
Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir, du, Natur, deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um die Homöopathie. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir hier am Mikrofon ist der Arzt, Biologe und Chemiker und Homöopath Peter Emrich. Hallo Peter.
Hallo Benjamin.
Ja Peter, wir haben uns entschlossen, eine spezielle Folge über die Homöopathie als Therapieform zu machen, denn gerade in den letzten Monaten und Jahren hat diese sehr bewährte Heilmethode starken Gegenwind und Kritik erfahren, gar nicht so sehr von den Patienten und Anwendern, sondern vor allem aus dem Bereich der Presse und der Skeptiker. Die Homöopathie ist eine Therapieform, die als ein Naturgesetz vorliegt, denn Samuel Hahnemanns Verdienst war es, die Naturgesetze zu erkennen und sie sinnvoll als Therapieform den Menschen anzubieten. Auch wenn die Homöopathie nach über 200 Jahren weltweit täglich erfolgreich angewendet wurde und bis heute wird, ist noch keine schlüssige wissenschaftliche Wirkweise formuliert worden. Und wer könnte sich dieser Thematik besser nähern als ein ausgewiesener Experte der Homöopathie, der du ja bist, Peter? Dann lass uns doch mal genauer eintauchen in die Homöopathie. Und Peter, kannst du uns schildern, wie die Homöopathie eigentlich entstanden ist?
Ja, erstmal vielen Dank für die Vorschusslorbeeren, lieber Benjamin. Ja, auch ich faszinierend, als ich den Teil Vorbereitung für diesen Podcast gemacht habe, in Tiefen der Tiefen vorgedrungen bin. Denn allein schon mal der Begriff Homöopathos, also Homöopathie aus dem Griechischen, Homoion ähnlich und Pathos das Leiden, also ein ähnliches Leiden. Und dieser Arzt, er war deutscher Arzt, in Meißen geboren, dieser Christian Friedrich Samuel Hahnemann, er war Apotheker und natürlich noch Chemiker, also eigentlich auch ein kluger Kopf, Sohn eines Porzellanmalers, und er kam am 10. April 1755 auf die Welt. Und Hahnemann hat sich zu der damaligen Zeit sehr sich mit den kranken Menschen auseinandergesetzt, denn damals gab es ja noch die Medikamente in der Form, wie wir sie heute kennen. Vor allem die Syphilis wurde mit Quecksilber behandelt und zwar manchmal mit zu viel des Guten, sodass der Patient nicht an der Syphilis verstarb, sondern an den Quecksilbervergiftungen. Und deswegen hatte Hahnemann schon sehr früh gesagt, zuerst nicht schaden. Primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare. Also zu Deutsch, erstmal nicht schaden, zweitens vorsichtig sein und drittens heilen. Und diese Maxime blieb er sein Lebtag treu. Er war in vielen Ländern Europas unterwegs, war eigentlich ein cleveres Kerlchen. Er besuchte erst in Meißen die Stadtschule. Und durch ein Stipendium war es ihm möglich, dann ab 1770 die Fürstenschule St. Afrain Meißen zu besuchen. Und 5 Jahre später nahm er dann in Leipzig sein Medizinstudium auf. Seinen Lebensunterhalt verdiente er als Sprachlehrer. Er bot also Sprachunterricht an, denn Hahnemann sprach 7 verschiedene Sprachen, darunter auch Latein, Griechisch, Hebräisch, Syrisch, also schon ein cleveres Kerlchen. Er hat also medizinische Werke ins Deutsche übersetzt und 1777 wechselte er dann von Leipzig an die Wiener Universität und dort bekam er Unterricht bei dem damaligen Direktor und Medizinprofessor Josef Freiherr von Quarin. Und Quarin war zeitgleich auch der Leibarzt von Maria Theresia. Und er bekam von ihm Unterricht am Krankenbett und bei Visite, wie das so schön hieß. Und als Hahnemann dann das Geld ausging, bat er Quarin drum, ihm zu helfen. Und dann hatte er die Idee, den neu von Kaiserin Maria Theresia ernannten Statthalter, Freiherr Samuel von Bruckenthal, zu bitten, Samuel Hahnemann mitzunehmen als Bibliothekar, Hauslehrer und Leibarzt nach Siebenbürgen. Und dort war Hahnemann dann in der Hermannstadt. Die Hermannstadt hatte leider keine Universität und Hahnemann konnte aber die Zeit nutzen, 2 Jahre lang zahlreiche Malariafälle zu beobachten. Er nahm dann 1779 wieder sein Medizinstudium in Erlangen auf und promovierte und heiratete dann 3 Jahre später die Apothekertochter Johanna Küchler in Dessau, denn in der Apotheke deren Vater hat sich Hahnemann ausbilden lassen zum Pharmakologen, also zu dem damaligen tätigen Apotheker. Und beide zusammen hatten 11 Kinder und das war natürlich Action pur, könnte man heutzutage modern sagen. Hahnemann sehr akribisch in der Herstellung seiner homöopathischen Mittel, hat sich dann mit mehreren Apothekern auch angelegt, denn sie haben nach seiner Vorgabe alles manchmal nicht ganz richtig gemacht. Und Hahnemann war eigentlich auch Wissenschaftler, denn er hat für die Gerichtsmedizin ein tolles Werk verfasst über die Arsenikvergiftung und verfasste sein berühmtes Apothekerlexikon in 2 Bänden und dieses hatte bis viele Jahrzehnte Gültigkeit in ganz Deutschland. 1796 hat er seine Idee der Homöopathie im Hufeland-Journal veröffentlicht und dort fiel ihm auf, dass man tatsächlich einen zu spät getrunkenen Kaffee beim Menschen zu einer Art Vergiftung führt, dass er den Geist helle wach macht, sodass man nicht einschläft. Ist der Patient in solch einem Zustand, ohne zuvor jedoch Kaffee getrunken zu haben, dann kann die Kaffeebohne homöopathisch aufbereitet ihm helfen, in seinen Schlaf zu finden. Und das hat ihn erstmal fasziniert. Auf die Idee kam er, als er nämlich eine schottische Materia Medica übersetzt hat. Also, Hahnemann hat erkannt, dass für ihn und alles, was er zur damaligen Zeit in Literatur nachschlagen konnte, keinen Zusammenhang gab zwischen der kräftigenden Form von der China-Rinde und der Malaria. Denn sie sagt in dieser schottischen Lehre, also Arzneimittellehre, dass die China-Rinde den Magen stärke. Das sagt Hahnemann, was hat die Magenstärke mit Malaria, dem Wechselfieber, zu tun? Die Hintergründe der damaligen Zeit waren ja noch nicht ganz aufgedeckt. Was wir heute wissen, wusste er damals noch nicht. Und deswegen schaute er in alten Schriften nach, was haben die Kollegen alles so beobachtet. Und was Hahnemann auch noch nicht wusste, war die Loschmidtsche Zahl, die wir heute auch als Avogadro-Konstante bezeichnen, die eigentlich besagt, wie viele Atome ein Mol eines beliebigen Stoffes enthält. Es sind ein Mol 6 × 10³ Teilchen. Und verdünnt man über eine nämlich genau diese Zahl einen Stoff, dann ist nichts mehr vom Stoff vorhanden. Das wäre also in der Homöopathie ab der D24 oder in der Zentesimalpotenzstufe C12. Aber das ist jetzt letztendlich auch ein Trugschluss, denn das eine Molekül, das letzte Molekül bleibt immer erhalten, es löst sich nicht auf. Und deswegen ist das über 200 Jahre auch der Zankapfel der etablierten Medizin, die messen Wägen und derer, die der Schwingungsmedizin zugeneigt waren. Was sind überhaupt diese homöopathischen Verdünnungen? Hahnemann erkannte in der Tat, dass eine Verdünnungsreihe in der Wirkung wesentlich kräftiger wurde, je mehr er die Arznei verschüttelt hat und verdünnt hat. Hahnemann hat sehr exakte Verdünnungsreihen aufgearbeitet, ab welcher Stufe keine Wirkung mehr eintritt oder wann welche auftreten. Am Anfang hat Hahnemann ja definitiv mit Ursubstanzen wie dem Schwefel, dem Kochsalz, dem Silber, dem Gold, was eigentlich damals ja bekannt war, gearbeitet. Und das ist das, was wir zu der damaligen Zeit die akademische Medizin als Empirie verstanden hat. Die Homöopathie war damals wirklich an der vordersten Front. Erst mit der Entwicklung technischer Geräte konnte man kausale Zusammenhänge zwischen der Behandlung und dem Gewebe sehen, beispielsweise durch das Leitz-Mikroskop ab ca. 1850 oder dem Fieberthermometer, der 1867 in die Medizin eingeführt wurde, oder Konrad Röntgen entdeckte am 8. November 1895 beispielsweise die unsichtbaren Strahlen, und 4 Monate später konnten schon die ersten Bilder vom Hals, vom Brustkorb oder vom Bauch gemacht werden. 1896 beispielsweise war es der italienische Forscher Rivarocci, der den ersten unblutigen Messapparat zum Bestimmen eines Blutdrucks der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Also bis zur Entwicklung dieser Apparate hielten sich die Homöopathen in der Tat für die führenden Naturwissenschaftler, weil sie haben exakt beschrieben, wie eine Arznei bei großer Verdünnung heilt, und je konzentrierter ist, was wir als die Arzneimittelprüfung bezeichnen, dass eine Substanz eine im gesunden Organismus vergiftende Wirkung auslösen kann. Das heißt also, die Probleme, die damals gelaufen sind, waren sehr akribisch. Denn der Mensch kann nur etwas wahrnehmen. Es handelt sich um eine Wahrnehmung. Ein Patient kommt zu mir auch heute noch in die Sprechstunde und beschreibt eine Empfindung. Er sagt, er hat einen Schmerz, das sei vielleicht stechend oder reißend oder gar brennend. Es sei so, als ob da Ameisen laufen. Ameisen verursachen aber keinen Biss, kein Brennen, und es sind überhaupt keine Ameisen vorhanden. Das heißt also, der Mensch kann seine innere Wahrnehmung und Empfinden nur von der Ferne als ob zum Ausdruck bringen. Und diese eine philosophische Problem, was wir hier zu betrachten haben, denn die Symptome nicht sind ja genau messbar. Man kann sie nicht wägen, und die werden in der gegenwärtigen akademischen Medizin gar nicht beachtet. Für die künstliche Intelligenz, die ja die moderne Medizin immer mehr sich bedient, ist dieses ohnehin nicht zugänglich. Das ist eine weitere Graben zwischen den Homöopathen und der akademischen Universität, die zu diesem Problemfall führte, wie wir es jetzt erfahren haben, dass in Deutschland die Homöopathie von ärztlicher Seite nicht mehr als Zusatzbezeichnung erworben werden kann. Also von Ärzten kann die Homöopathie nicht erworben werden. Bedeutende, berühmte Persönlichkeiten wie zum Beispiel Mahatma Gandhi hat die Homöopathie sehr, sehr gelobt. Er war ja Rechtsanwalt und Friedenskämpfer, und er bezeichnet Hahnemann als große Seele. Und am 30. August 1936 zitierte er die Homöopathie wie folgt: Homöopathie ist die modernste und durchdachteste Methode, um Kranke ökonomisch und gewaltlos zu behandeln. Die Regierung muss sie in unserem Land fördern und unterstützen, genauso wie mein Prinzip der Gewaltlosigkeit niemals scheitern wird, enttäuscht auch die Homöopathie nie. Aber die Anhänger der Homöopathie könnten infolge falscher Anwendung des homöopathischen Prinzipiens versagen. Dr. Hahnemann besaß einen genialen Geist und entwickelte eine Methode, in der es keine Begrenzung gibt, um das menschliche Leben zu retten. Ich verneige mich in Ehrfurcht vor seinem Können und dem großen humanitären Werk, welches er schuf. Wenn wir uns also noch einmal der Potenzen oder dem Thema der Potenzen zuwenden, dann muss man sagen, Hahnemann hat nur mit den C der Zentesimalreihe gearbeitet. Das heißt, ich nehme ein Teil und verdünne es mit 99 Teilen Trägerstoff. Das war damals Milchzucker bei Festsubstanzen, bei Flüssigkeiten der Alkohol, der er dann selber konserviert hat. Die Dezimalreihe, die dann Beder, ein deutscher Arzt, Fesemeier, begründet hat, hier nimmt man einen Teil zu 99 Teile Trägerstoff und erhält die Potenzstufe D1. Wenn man davon wiederum einen Teil nimmt und weitere 9 Teile Trägerstoff hinzugibt, erhält man die D2, die rein rechnerisch dann 1 zu 100 ist und gleich ist wie der C1, nämlich 1 zu 100. Die C2 entspricht also der D4 und die C3 der D6, rein rechnerisch. Nun haben wir aber erfahren, dass ab der D24 kein Molekül vorhanden ist und ab der C12, weil das gemäß der Loschmidtschen Zahl oder Avogadro-Konstante dann einem Auflösungsprozess gleichkommt. Und das ist genau das, was auch schon der Dichterfürst und Naturwissenschaftler Johann Wolfgang von Goethe, der ja 1749 bis 1832 lebte, in Frankfurt geboren war, überzeugte, dass Dinge für den Menschen gut sind oder nicht, nur dass selbst er, selbst der Mensch als Messapparat wahrnehmen kann, der Organismus selbst. Und Goethe war beispielsweise, wie der berühmte Teufelsgeiger Niccolo Paganini, bei Hahnemann in Behandlung als Patient und beide waren von der Homöopathie restlos begeistert. Und das führt auch dazu, dass Goethe in Wilhelm Meisters Wanderjahre, welches er 1821 veröffentlicht hat, Folgendes schreibt. Es ist nichts gewöhnlicher als Krankheit und körperliche Gebrechen. Aber diese durch geistige oder geistartig ähnliche Mittel aufzuheben, lindern, ist außerordentlich. Und eben daher entsteht das Wunderbare des Wunders, dass das Gewöhnliche und das Außergewöhnliche, das Mögliche und das Unmögliche eins werden. Und später im Faust, zweiter Teil der Tragödie, lässt der Mephistopheles Folgendes sagen. Daran erkenne ich den gelehrten Herrn, was er nicht tastet, steht euch Meilen fern. Was er nicht fasst, das fehlt euch ganz und gar. Was er nicht rechnet, glaubt ihr, sei nicht wahr. Was er nicht wägt, hat für euch kein Gewicht. Was er nicht münzt, das meint ihr, gelte nicht. Und das ist natürlich zum Zeitalter Beginn der Eisenbahn, wo man sagt, diese Maschinen, diese Höllenmaschinen fahren zu schnell, da können Organteile zerfetzen. Was wir heute wissen, dass selbst bei 200, 300 Kilometer die Stunde nichts passiert. Gehen wir noch ein Stückchen zurück aus dem Jahre 1831, in dem Faust zweiter Teil veröffentlicht wurde. Und wir landen dann bei Paracelsus 1493 bis 1541, seine Lebenszeit, sagt, der ist Arzt, der das Unsichtbare kennt, das keinen Namen, keine Materie und doch Wirkung hat. Das heißt also, damals war man sich schon klar darüber, dass hier irgendwo eine Entmaterialisierung stattfinden muss aus der Materie in einen energetischen Bereich, wo wir ja heute in Quanten denken. Hahnemanns erste Frau verstarb 1830 und 4 Jahre später kam dann eine hübsche Pariserin als 34-jährige Patientin zu Hahnemann nach Köthen. Und sie vertrete wohl den damals immerhin 79-jährigen Hahnemann den Kopf. Und innerhalb weniger Tage war die Hochzeit, nämlich am 18. Januar 1835. Man überlegt sich, damals in einem kleinen Ort regte das gewaltiges Aufsehen, vor allem dann, wenn die Gattin 45 Jahre jünger war. Sie hat es aber geschafft, dass Hahnemann mit ihr sofort nach Paris umzog und die letzten Jahre verlebte Hahnemann, der damals weltweit als grandioser Arzt und als Persönlichkeit mit hohem Ruf junge Ärzte in der homöopathischen Heilweise ausgebildet hat. Sie kamen aus Übersee und irgendwann verstarb Hahnemann um den 2. Juli 1843 wohl an einer Lungenentzündung. Da aber die Melanie sehr geschäftstüchtig war, hat sie den Tod erstmal geheim gehalten, bis dann ein berühmter Patient sagt, jetzt Schluss mit lustig, ich möchte den Meister persönlich sehen. Und dann stellte sich heraus, dass Hahnemann schon längst tot war. So, das etwas zur Vergangenheit, zur Gegenwart. Und jetzt haben wir Gegenwart, die Physik. Heute kennen wir die Quantenphysik und im Dezember 2022 bekamen drei Männer den Nobelpreis für Physik, nämlich genauer gesagt für Quantenphysik, überreicht. Das war der Deutsche Anton Zeilinger zusammen mit dem Franzosen Alain Aspect und dem Amerikaner John F. Clauser. Und die haben eine bahnbrechende Erkenntnis aufgedeckt, nämlich in der Grundlage der Physik hätte das nie jemand vermutet. Denn je weiter man eine Verdünnung herstellt, drehen die Teilchen viel weiter auseinander. Und die haben jetzt herausgefunden, dass diese Teilchen wie durch ein imaginäres Band miteinander verbunden bleiben, obwohl sie weiter voneinander sich entfernen. Und das hat mich so verblüfft und fasziniert, auch als Arzt und Wissenschaftler, denn das könnte die Wirkweise der Homöopathie belegen. Das heißt, sicherlich wird uns da noch der eine oder andere Weg zu gehen sein, um es endgültig gelöst zu haben. Aber dieses, was in der Physik als Quantenverschränkung bezeichnet wird, könnte tatsächlich die Basis sein für die Wirkweise der Homöopathie. Ihr findet das kleine Video im Internet, Bughafte Quantenverschränkung. Und Benjamin und ich stellen in die Shownotes den Link rein bei YouTube und dann könnt ihr euch dieses mal anschauen. Das Besondere dabei ist, dass wir ein Phänomen haben einer Aussendung eines Signales, eines Heilreizes auf den kranken Organismus. Und aus irgendwelchen Gründen kommen dort blockierte Systeme in Gang. Effekt ist, es kommt ein Heilprozess zum Tragen, der vom Körper selbst ausgelöst wurde, aber nur durch den Impuls von außen. Zudem war der Körper bisher nicht selber befähigt. Sonst wäre er ja gesund geworden, alleine. Das heißt also, eine chronische Krankheit bleibt so lange bestehen, bis der regulierende Impuls von außen kommt. Und das ist, was mich immer wieder fasziniert, herauszufinden, welches Arzneimittel, beschrieben in seiner Arzneimittelbild, bei den gleichen Symptomen des kranken Patienten einen Resonanzeffekt auslöst. Und das ist, was Hahnemann entdeckt hat, nämlich Ähnliches kann Ähnliches heilen.
Vielen Dank, Peter, für das tiefe Eintauchen in die Geschichte der Homöopathie. Wir hoffen, euch hat dieser Ausflug gefallen. Wenn ihr Wünsche habt oder Kritik oder Anregungen, dann schreibt uns diese gerne an die E-Mail-Adresse wirdunatur@online.de. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig. Alle hier vorgestellten Informationen können nur einen allgemeinen Charakter haben. Sie ersetzen nicht die fachkundige Untersuchung und Behandlung durch deinen Arzt. Bitte wende dich bei anhaltenden Beschwerden an den Arzt deines Vertrauens. Nur auf diesem Wege kann die geeignete Therapie für dich gefunden werden.